Wir begrüßen hier unsere Gäste vom Stadtmuseum, Guido und Daniela. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Ja, guten Morgen, schön, dass wir da sein dürfen.
Hallo, guten Tag.
Ihr seid die Kuratoren der Ausstellung Am Rand wird's interessant. Anders wohnen im Tübinger Süden. Französisches Viertel, Wenfelder Garten und Wagenburgen. Und die Ausstellung läuft seit 23. Juni und noch bis zum 23. Oktober. 28. Oktober läuft sie. Aber ihr hattet ja ganz schön viel Vorlauf, weil es ja eine partizipative Ausstellung ist. Wie kam eigentlich der Gedanke auf, diese Ausstellung ins Leben zu rufen?
Ja, also die Idee, eine Ausstellung zu machen über das französische Viertel, glaube, die schwirrte schon länger auch in den Köpfen der Kolleginnen und Kollegen im Stadtmuseum herum, aber hat sich eigentlich nie so richtig konkretisiert. Und eigentlich der Grund war auch, weil wir gar nicht wussten, wie man das dann vielleicht auch richtig angehen könnte. Und eigentlich gab es dann die Chance auf so Fördermittel seitens der Kulturstiftung des Bundes, gab es eine Ausschreibung und die habe ich halt gelesen und dann kam eigentlich ja mir so die Idee, ja, man könnte doch eigentlich was machen zu einem Stadtviertel und französisches Viertel fand ich dann aber selber auch zu unspannend. Und bin dann nochmal dann vor Ort gefahren mit dem Fahrrad und stand dann auf dieser einen Ecke, Wenfelder Garten, französischer Platz, und schaute mich um und dachte, stimmt, das ist es ja eigentlich. Ja, man steht da an drei verschiedenen Lebenswelten, direkt einen Steinwurf voneinander entfernt. Und das ist dann eigentlich so das Thema, ja, dass man diese Vielfalt hat auf sehr engem Raum. Und dann war das quasi der Startschuss für diese Idee und dann sind wir halt weiter rangegangen und haben es ausgearbeitet zu einem Konzept, haben es eingereicht und bekamen dann glücklicherweise auch die Fördermittel, die uns das dann erlaubt haben, in dieser Art und Weise auch überhaupt durchziehen zu können.
Wie viel Vorlauf gab es da? Standest du da an der Ecke und hast die Idee?
Ja, das ist jetzt, glaube ich, schon vor etwas mehr als 2 Jahren so gewesen. Also das war Frühjahr 2016 dann, so als diese Idee erstmals so zustande kam.
Und dann, wie seid dann ihr zusammen zu den Kuratoren geworden? Wie habt ihr euch da gefunden?
Wir arbeiten beide schon mehrere Jahre im Stadtmuseum und zu dem Zeitpunkt, als die ganzen Anträge liefen, war ich noch mit einem anderen Projekt beschäftigt. Aber Guido war so freundlich, mich vorzuschlagen und mich damit ins Boot zu holen, sodass auch ich eben dann die 2 Jahre noch an dem Projekt dabei war.
Wie seid ihr dann vorgegangen? Konzeptentwicklung, habt ihr das alles dann gemeinsam gemacht?
Zu dem Zeitpunkt, als ich dazu kam, war eigentlich der Großteil des Inhaltlichen oder der grobe Fahrplan, der stand eigentlich schon, und Guido hatte auch schon Ideen, wie dann das Konkrete umgesetzt werden soll. Das, wie es dann weiter ausgebaut wurde, das haben wir zusammen gemacht, würde ich sagen, ja.
Ja, also ich glaube, es ist halt so, man kann eine grobe Idee haben und auch so eine Skizze entwerfen, und ich denke, das war dann auch so, dass man das natürlich nett in Anträge schreiben kann. Der nächste Punkt ist ja immer dann, wie man das dann ganz konkret ausfüllt. Und da liegen ja dann doch meistens auch die Stolpersteine. Man hat dann irgendwelche Ideen, wie bei uns war es dann zum Beispiel dieses mobile Wohnzimmer. Ja, es wäre so eine Art Anhänger letzten Endes dann, der aufklappbar war, mit einer Wohnzimmereinrichtung drin. Diese Idee, die hatte ich schon als Skizze, so, das wollen wir so machen. Aber dann ja, wie kann man das denn machen und bauen? Und dann gut, dann kannten wir zum Beispiel dann auch viele Künstler hier aus Tübingen und um Tübingen herum. Und da jetzt speziell den Stefan Putinkowski, mit dem wir auch schon vorher Projekte gemacht haben. Und dann ging es aber dann darum, wie man das dann wieder en Detail überhaupt machen kann. Und dann kommen einem dann so ganz, vielleicht von außen erstmal so sehr, sehr banale Dinge so in den Weg. Ja, wenn wir jetzt so einen Wagen neu bauen, dann müsste erstmal ja TÜV bekommen. Und wie machen wir das? Das müsste man dann von einem Ingenieur abnehmen lassen. Und das können wir dann doch nicht machen. Dann müssen wir vielleicht einen Anhänger uns kaufen und das dann obendrauf als Ladung definieren. Dann müssen wir nicht zum TÜV. Und dann ging es wieder um die Zuglast und all solche Sachen. Und dann haben wir gar nicht, ein Anhänger kostet wieder Steuer, das haben wir gar nicht im Finanzplan mit drin gehabt und so weiter und so fort. Also wo man dann wirklich so ganz viele Detailfragen hat, mit denen man sich da auseinandersetzen muss.
Wie habt ihr das dann gelöst?
Arbeiten. Nein, es war einfach, man musste halt wirklich, also mir kam das so ein bisschen so vor wie, Ja, so wie eine Vollgasfahrt, ja. Also wie auf der Autobahn. Also man hat von Anfang an, also ich weiß nicht, ich habe dann ziemlich zu Anfang des Projekts dann diesen Finanzzeitplan schreiben müssen. Okay, wann man welches Geld wofür ausgibt ungefähr und was es kosten wird. Und da setzt man sich dann ja auch selbst mit unter Druck, weil man weiß, okay, ja, im Oktober 2017 sollte jetzt das und das eigentlich stehen und in dem Fall auch das mobile Wohnzimmer sollte halt im Februar, glaube ich, 2017 sollte es fertig sein und so. Und dann steht man auch unter Zeitdruck und den man sich selber natürlich auch so macht oder was auch gut ist, weil man hat dann einen Plan und dann weiß man auch, okay, man sollte sich um gewisse Sachen kümmern. Und es war dann, hat ja auch funktioniert, aber es war wirklich im Grunde wie so was, also war eine sehr intensive Erfahrung. Ich habe das mal gelesen von Werner Herzog, dass der als Regisseur immer die Filme als so Projekte gesehen hat, wo er den Schauspielern sagte, die müsst ihr als Projekt richtig leben, und hat auch solche Drehsessions ohne freie Tage quasi so gemacht, damit es richtig intensiv wird, damit auch die Schauspieler besonders so eine Intensität auch zeigen dann vor der Kamera. Und so ähnlich habe ich mich auch oft so gefühlt, dass es irgendwie ein intensives Projekt ist, wo man eigentlich immer so dran ist. Und es macht aber auch total viel Spaß, weil kein Tag ist gleich und jeden Tag sind wieder andere Fragen und man schafft es dann auch irgendwie.
Dann aber über einen Zeitraum von 2 Jahren, wenn man da dann nicht loslassen und abschalten kann, das stelle ich mir schon ganz schön hart vor.
Ja, also man steht damit auf, man geht damit zu Bett, das stimmt schon. Es gab zwischendrin zum Glück Phasen, wo es nicht ganz so intensiv war. Da wusste man einfach, okay, jetzt ist gerade was geschafft, jetzt läuft, jetzt ist erstmal alles okay und dann kommt man da auch wieder ein Stück weit runter. Andererseits, ja, stimmt natürlich, es gibt Phasen, da hat man so ein leicht flaues Gefühl im Magen und denkt sich, ja, hier läuft das alles, jetzt darf aber wirklich nichts schief gehen, weil sonst ist unser ganzer Zeitplan überlaufen.
Wie nah seid ihr geblieben vom Plan, vom Konzept und der Umsetzung in der Realität? Wie oft musstet ihr Kompromisse machen oder Dinge ändern?
Wenn ich zurückblicke, gerade auf den vorhin schon zitierten Finanzplan, der das Geld wirklich in 2 Jahre einteilte, muss ich sagen, es hat wirklich bewundernswert gut oder nahe sind wir dran geblieben. Das heißt, Kompliment an meinen Kollegen Guido, der es geschafft hat, wirklich 24 Monate im Voraus das mit, ich sag mal, weiß nicht, 90%iger Sicherheit doch so gut hinzu zu planen, dass wir uns daran so halten konnten, ja.
Ich würde sagen, es gab inhaltlich ein paar Anpassungen, dass man halt hier und dort ein paar Abstriche machen musste. Ja, weil man das auch im Vorfeld nicht einschätzen kann, wie viel Arbeit jetzt was kostet, weil ja auch vieles wirklich, muss man ja sagen, experimentell war. Es war ein Experiment, das hat das Museum vorher auch nicht so gemacht und das war ja auch die Intention der Kulturstiftung des Bundes, dass man eben solche experimentellen Projekte auch fördert, um da auch mal vielleicht solche Beispielgrößen mal zu haben, welchen Weg kann man gehen und welchen nicht. Und bei uns, muss ich sagen, haben wir uns schon sehr bemüht, auch an diesem Plan zu bleiben. Es auch in inhaltlicher Hinsicht, also nicht nur finanziell, auch inhaltlich, glaube ich, sind wir recht nah da rausgekommen, wo wir hin wollten. Aber es gibt dann natürlich immer so ein paar Dinge, die dann vielleicht im Plan eine größere Rolle gespielt haben und dann nachher nicht ganz so rausgekommen sind, wie man sich das vielleicht so gedacht hat. Also ein Beispiel wäre jetzt, dass wir eigentlich auch tatsächlich dachten, so ein Dokumentarfilm zu machen. Wir haben sehr viel Filmmaterial in Form von Interviews mit den Bewohnerinnen und Bewohnern vor Ort. Und wenn man jetzt diese ganzen Interviews, die jetzt auch in der Ausstellung zu sehen sind, aneinander schneiden würde, hätte man auch praktisch diesen Film. So, aber es ist jetzt dann nicht so ein Film, den man jetzt am Stück beispielsweise im Fernsehen oder so zeigen könnte. Das wäre dann doch ein bisschen eintönig, glaube ich, weil die Leute da doch irgendwie sitzen und eben nur so erzählen. Also dieses Thema, jetzt so einen eigenen Film zu machen, der jetzt auch richtig als Film funktioniert, war jetzt auch weniger, das ist jetzt weniger so umgesetzt worden, aber damit kann ich sehr gut leben, weil mir geht es auch um die Inhalte. Die Inhalte sind gut, was die Leute sagen. Ja, und das Zweite ist ja auch, dass es, glaube ich, auch ganz gut ist, jetzt im Nachhinein das jetzt in diesem geschützten Raum der Ausstellung zu haben, also diese Filme meine ich jetzt, weil ich glaube, wenn man jetzt jetzt einen Film hätte, wo es dann auch heißt, ja, der läuft noch irgendwie die nächsten Jahre irgendwo oder den gibt es als DVD, glaube ich, dann wären auch weniger Leute so bereit gewesen, was zu sagen. Weil jetzt könnte man sagen, also gerade auch viele aus den Wagenburgen sagen, okay, dann machen wir jetzt mal so mit in diesem geschützten Raum des Museums, aber das muss jetzt nicht jetzt über mich die nächsten 20, 30, 40 Jahre überliefert sein in Form einer kaufbaren DVD oder so.
Was hat denn besonders gut funktioniert? Jetzt rückblickend.
Ich würde sagen, das Konzept des mobilen Wohnzimmers als Anziehungspunkt für die Leute vor Ort, die davor von diesem Projekt noch nie gehört hatten. Die sahen einfach diesen knallebunten Kasten mit Sofa und Flocati-Teppich stehen und waren neugierig genug, um zu uns zu kommen. Und viele blieben auch wirklich länger, als ich es im Vorfeld gedacht hatte. Ich dachte, wir haben sehr viel Laufkundschaft, die gucken einmal, sagen, aha, okay, tschüss und gehen nach 5 Minuten wieder. Aber es waren viele Leute da, die eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, eine ganze Stunde lang blieben und mit uns wirklich intensiv diskutiert haben. Also das war sehr, sehr erfreulich, dass das unser Angebot auf so viel Anklang fand.
Ihr hattet das ja ein bisschen strukturiert auch nach Themen und ja, also Zeiten, Themen, Orten. Was war da besonders dann? Was kam da gut an?
Jetzt in Bezug auf die Inhalte oder?
Genau, ja. Was stieß auf gute Resonanz auch? Worauf sind die Leute gut angesprungen auch?
Also andersrum, was eigentlich von den Leuten selber fast jedes Mal kam, war das Thema Parken im französischen Viertel. Das ist ein äußerst wunder Punkt bis zum heutigen Tag. Und das kam von ganz vielen Seiten. Wenn ihr was über das französische Viertel macht, dringend redet auch über die Parksituation.
Also ich glaube, auch nochmal gerade, wo du halt meintest, ja, was hat ganz gut funktioniert, da würde ich fast auf so eine Metaebene eigentlich gehen wollen. Ich denke, was eben gut funktioniert hat, was auch unsere Intention war, war ja auch wirklich, dass das Museum zu den Leuten kommt. Also und das ist jetzt ja nicht nur das Museum, als jetzt nur unser Haus, sondern ich glaube, wir wurden ganz stark wahrgenommen als Repräsentant der Stadt. Und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Also gerade in Zeiten von, was weiß ich, Politikverdrossenheit und wo man irgendwie auch so ein bisschen dieses Politikbashing hat. Ja, die da oben machen eh nur, was sie wollen und hören nicht auf uns. Und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert, dass dann auch viele gesagt haben, das ist ja toll, dass da jemand von der Stadt kommt und da, ja, dass die mal auf uns hören wollen. Also dass wir überhaupt die Tore geöffnet haben und mit den Leuten was gemacht haben und die auch ernst genommen haben und gesagt haben, ja, also ihr könnt hier oder sie können hier was sagen und wir machen hier so ein Projekt und viele setzen sich dann halt ins mobile Wohnzimmer und aufs Sofa und erzählten uns und das war dann schon so ein bisschen, wie auch gerade Daniela sagte, stellenweise so ein bisschen wie so Kummerkastenfunktion und dann war eben Thema Parken und das darf nicht und jenes und so, aber dann war es auch eigentlich gut, also es ging dann weniger um jetzt diesen Zweck der Ausstellung, sondern eigentlich da schon, dass die Leute sich ernst genommen gefühlt haben, irgendwo abgeholt gefühlt haben und dass man überhaupt denen diese Möglichkeit bietet. Und ich glaube, das hat gut funktioniert und das ist auch vielleicht so ein bisschen das, worauf ich so mit am meisten stolz bin, weil ich glaube, da liegt auch noch ganz viel Potenzial, wo man sagen kann, man kann eigentlich sowas wie eine aufsuchende Bürger- oder aufsuchende Kulturarbeit bei Bürgern noch viel stärker als partizipatives Element einsetzen, um auch, sagen wir mal, politische Prozesse allgemein voranzubringen. Weil ich kenne das ja auch, wenn man dann irgendwelche Initiativen oder Aktionen hat und was weiß ich, jetzt hier bezahlbares Wohnen oder gibt es ja auch so Neustadt Tübingen und so, dann findet das zwar irgendwo statt hinter verschlossenen Türen und steht dann in der Zeitung, aber dann kommen dann trotzdem die gleichen 20 Leute und die anderen vielen anderen kommen eigentlich nicht. Und so, dass wir eigentlich so total niedrigschwellig und sehr offen waren, kamen eben diese vielen anderen auch und das fand ich wichtig.
Wie war das für euch, so wahrgenommen zu werden als Funktionäre sozusagen, auch als städtische Leute?
Also bis zu einem gewissen Grad ist man es gewohnt. Also wir machen auch im Museum Führungen und dann steht man eben im Mittelpunkt und 50 Leute schauen einen an. Aber andererseits ist man, wenn man draußen ist, da hat man dann doch nochmal eine andere repräsentative Funktion. Und mir war es auch wichtig, dass ich den Leuten auch sage, okay, also wir sind interessiert an euren Geschichten, aber leider, wir können jetzt nicht zur Stadtverwaltung gehen und dann was ändern. Also wir nehmen das gerne auf und wir stellen es dar, aber wir haben nicht die Macht, es konkret zu ändern. Aber also nachdem er das mal gesagt hatte, war das dann auch in Ordnung und wir haben dann eben eine Beziehung zu den Leuten auch gehabt, die dann wirklich auch für alle Seiten so angenehm war.
Guido?
Ja, also wie gesagt, man ist das ein Stück weit so gewohnt, aber vielleicht, also bei mir ist es dann so, dass ich dann ja auch jetzt denke, ich bin ja auch, sagen wir mal, so motiviert von so einer intrinsischen Motivation. Also mir geht es dann auch echt um das Thema und ich will das dann eigentlich auch voranbringen und mich interessiert dann auch wirklich, was die Leute zu sagen haben. Das ist dann ja nicht irgendwie so, dass man in so eine Rolle schlüpft, wo man dann eigentlich denkt, oh Gott, das will ich ja eigentlich gar nicht und das ist nur so ein Job, sondern man, ich sage jetzt mal, in dem Fall muss man dieses Projekt ja, wie gesagt, auch so leben, ja, und glaube, wenn dann so ein aufrichtiges Interesse da ist, dass das die Leute auch spüren und das ist dann auch stellenweise dann verbunden für einen selbst mit irgendwelchen, sage ich mal, mit Aufwand ja auch, dass man dann auch irgendwie sich dann auch stellenweise drum kümmern muss oder dass man halt sagt, wenn eben Leute kommen, ja, ich habe ja noch was im Keller oder dies und jenes, dass man dann sagt, ja, ich kann dann selber noch mal zu Ihnen nach Hause kommen und dann können wir mal zusammen mal die Kisten auspacken und mal durchschauen. Und dann ist es ja oft so, dass man auch stellenweise bei Leuten dann auf dem Sofa sitzt und dann stundenlang, den ganzen Nachmittag oder bis in den Abend rein, denen dann zuhört und dann einzelne Sachen sich da anschaut. Und ich meine, das muss man dann auch mögen oder muss man auch wirklich ein Interesse haben, weil sonst geht's nicht.
Partizipativ und auch ein Stück weit ergebnisoffen seid ihr ja da rangegangen, aber wonach habt ihr denn genau gesucht dann? Was für Geschichten, was für Gegenstände wolltet ihr bekommen, wolltet ihr haben?
Also allgemein gesagt, da unsere Ausstellungsfläche nicht übermäßig groß ist, waren wir vor allem an solchen Geschichten interessiert, die, sagen wir mal, repräsentativ stehen für die Geschichte der ganzen Viertel. Das ist mal für die Ausstellung vor allem wichtig, dass man doch eine Spannweite der Entwicklung auch abdecken kann. Das gilt für Objekte genauso im Idealfall mit sehr viel historischer Kraft auch dahinter. Allerdings geht es durchaus auch an die andere Richtung. Also kleine Anekdoten, die eine subjektive Bedeutung haben. Ein Objekt, was nur für eine Person eine Bedeutung hat, kann echt genauso wichtig sein. Also es ist in gewissermaßen so eine Wanderung zwischen zwei Polen, die man gerne abdecken möchte. Einerseits wirklich die ganze Bandbreite präsent auch in der Ausstellung zu haben, aber andererseits auch noch dieses kleine Extra, was man vielleicht sonst gar nie gefunden hätte, wenn man auch es vorher gar nicht wusste, selbst wenn man sämtliche Geschichtsbücher durchliest, man das nicht gefunden hätte sonst.
Ja, also ich glaube, das war am Anfang oder sagen wir mal vom Schreibtisch aus gedacht, wirklich sehr offen und da war ich vielleicht anfänglich auch ein bisschen naiv, muss ich sagen, weil ich dachte, ja, man könnte ja auch sowas machen wie utopisches Wohnen, ja, wie wollen wir eigentlich wohnen und solche Sachen. Aber als wir solche Themen auch präsentiert haben, merken wir, dass das eigentlich zu überfrachtet ist. Und wir merkten auch, dass die Leute ja selber auch eine Erwartungshaltung ans Museum haben. Die bringen das ja mit. Also genauso wie jetzt wir eigentlich Fachfremde haben vielleicht eine Erwartungshaltung, was ein Kfz-Mechaniker ist oder so, haben die halt eine Erwartungshaltung, die vom Museum, die kümmern sich halt um die alten Sachen und die wollen wissen, was denn früher war. Das heißt, diese historische Ausrichtung war, glaube ich, gar nicht per se so intendiert, aber es war eben das, womit die Leute eigentlich kamen. Und da konnten wir sie eigentlich auch abholen und im Nachhinein bin ich da auch eigentlich ganz, ganz froh drüber, ja, weil das ist ja auch erstmal so das Kerngebiet eines Museums, ja, und man kann eben dann aber eben das auch als Vehikel nehmen, um dann wiederum eigentlich sehr moderne Dinge auch zu tun. Weil ich glaube, wenn man halt jetzt so versucht, ja, wollen ganz progressiv sein und wollen jetzt mit den Leuten irgendwelche Skulpturen bauen im öffentlichen Raum und dies und jenes, was auch, glaube ich, sagen wir mal seitens der Bundeskulturstiftung sicherlich auch gern so gesehen wird, die da mal ganz progressiv sein wollen, dass das aber vielleicht gar nicht so gut funktioniert, wenn man das auf diese Art und Weise tut, sondern wenn man eben die Leute abholt, womit sie ohnehin kommen, eben diese Geschichten von früher, die Sachen von früher und dann daraus dann wieder etwas Kreatives bauen kann und nachher auch identitätsstiftend ist. Ja, weil das ist ja etwas, was ich jetzt in diesem Fall so gemerkt habe, auch als Reaktion auf die Ausstellung, dass es für die Leute selber eben auch identitätsstiftend ist. Wir drei oder diese drei Viertel haben jetzt da was zusammen gemacht und das konstruiert ja auch so ein Wir, obwohl das vielleicht gar nicht so jetzt intendiert war und man hätte das vielleicht sich dann schlau in so einen Antrag schreiben können, aber es ist eben als so ein Resultat ja etwas, ja, ganz Positives, dass man da integrativ wirken kann, ja, ohne dass man da jetzt groß irgendwie Integrationsprojekt drauf schreibt. Es ging halt eigentlich um die alten Sachen, weil letztendlich war es ein Integrationsprojekt, kann man sagen.
Weil von der Blick von außen, von mir, aber auch wahrscheinlich von euch, der zeigte ja eher auch eher die Unterschiede als die Gemeinsamkeiten dieser drei Viertel. Könntet ihr vielleicht nochmal hier zusammenfassen? Wodurch unterscheiden sich französisches Viertel, Wagenburgen und Wenfelder Garten?
Ja, also die haben natürlich unterschiedliche Identitäten und Identität wird ja nun mal auch historisch vorgeprägt. Und es ist nun mal so, dass dieses ganze Gebiet jenseits der Bundesstraßen stadthistorisch betrachtet, so dass jenseits war, also unter den vielen Randlagen Tübingens war es nochmal diejenige, die jetzt vielleicht noch den zweifelhaftesten Ruf hatte. Es war dann tatsächlich so, dass da in den 50er Jahren seitens der Stadt Bauten errichtet worden sind, um halt die Leute wirklich abzuschieben, die man in der altehrwürdigen Universitätsstadt nicht haben wollte. Also man kann auch ruhig sagen, es setzt diese Politik der Ghettoisierung fort, wie man sie eigentlich schon während der NS-Zeit hatte. Und das sind jetzt mal diese Ursprünge eben des Wenfelder Gartens und das ist eben 100% sozialer Wohnungsbau, jetzt bis vor kurzem halt. Ja, also es sind halt bezuschusste Wohnungen und da kamen eben ganz viele Flüchtlinge, ganz viele Migranten schon in den 50er, 60er Jahren aus den ehemals deutschen Ostgebieten, dann eben andere Etappen, sogenannte Gastarbeiter und andere Zuwanderergruppen. Also ist auch das Viertel in Tübingen mit dem höchsten Zuwandereranteil, also bis heute doppelt so hoch wie in anderen oder wie im Tübinger Durchschnitt. Und das französische Viertel ist halt auf diesem ehemaligen Kasernenareal entstanden, also gerade neben dieser Sozialbausiedlung nach 1990, als die französische Besatzerarmee Tübingen verlassen hat, gab es dann nach einer kurzen Zwischennutzungsphase und einer ganz tollen Kreativphase eben dieses französische Viertel, was dann in den 90er Jahren dort entstanden ist. Und es wurde auch sehr positiv immer so als Beispiel gesehen für soziales und ökologisches Wohnen, weil eben da auch viele gemeinschaftsbasierte Wohnkonzepte dort Platz und Raum gefunden haben, von der 009 bis auch dann zu einer Baugemeinschaft, was ja heute schon wieder als sehr bürgerlich gilt, aber ich glaube damals eben da waren die schon auch Pioniere, das gab es vorher nicht, die kriegten auch nicht ohne weiteres Kredite von den Banken. Und dann eben die Wagenburgler, die dann auch nach mehreren Orts wechseln. Also die Wagenburg-Szene war in Tübingen seit den späten 80er Jahren, gab es eine Szene und die Kunterbund, die sich als erstes gegründet hat, war immer auf der Suche nach einem Platz und dann eben nach 1990, als die Franzosen abgezogen sind, dann sagte die Stadt, ja, ihr dürft euch da erstmal niederlassen, weil das war ja eben noch dieses Randgebiet, was im Grunde keinen interessierte. Und ja, das ist eben dieses Nebeneinander von diesen verschiedenen sozialen Sphären letzten Endes auch. Ja, man hat da, wenn man das so will, vielleicht jetzt so, das ist jetzt gar nicht so sehr meine Worte, das Stiefkind der Stadtteile, hat mal Johanna Petersmann so gesagt, wer der Wenfelder Garten, wenn man halt in diesem Bild bleibt, da hätte man so mit den Wagenburgen so den Trotzkopf, der da so ein bisschen immer rebellisch war und auch viele Aktionen gemacht hat, also gab es viele Auseinandersetzungen mit dem Ordnungsamt und so ein bisschen so diesen Musterschüler, das französische Viertel, wo man halt dann sagte, okay, das war jetzt eben auch lange Zeit oder ist wahrscheinlich bis heute so ein Vorzeigequartier, da finden ja jetzt auch immer noch so Führungen statt, andere Delegationen aus anderen Städten buchen das als Führung und auch wenn, glaube unser Oberbürgermeister die Delegation von Presse überregional empfängt oder Fernsehen, dann wird es immer eine Exkursion durchs französische Viertel geben und das ist ja aber auch wirklich so, dass es ja auch beispielhaft ist, also es ist ja nicht gar nicht jetzt abschätzig so gemeint, sondern eben wirklich, das hat eine beispielgebende Wirkung und auch ja, so bis heute, ich glaube viele Städte wären froh, wenn sie solche gemischt genutzt geschützten Quartiere eigentlich hätten, wie jetzt hier das französische Viertel in Tübingen. Und wie gesagt, diese Mentalitäten sind eben auch historisch so begründet. Es gibt eben auch viele, viele Vernetzungen. Das war auch für uns nochmal so ein Thema vielleicht, wie wir das nochmal besser darstellen könnten. Aber nachher war schlicht kein Platz mehr in der Ausstellung. Wir haben also eine Karte gemacht, auch aus diesen Gesprächen. Der Sohn von da aus der Wagenburg geht zum Cellounterricht da ins französische Viertel und der Junge aus dem Wendfelder Garten spielt Schach mit dem und dem, und man richtig so ein Netzwerk hat, weil es ist ja eben nicht so, dass es nur solche getrennten Sphären sind, sondern dass es da auch natürlich Überlappungen und Überschneidungen gibt und Austausch gibt.
Ja, uns war eigentlich auch für die Ausstellung wichtig, dass wir zwar schon Unterschiede herausarbeiten, die auch historisch gewachsen sind, aber dass wir nicht Klischees zementieren, also dass wir nicht hergehen und sagen, im französischen Viertel, da leben grundsätzlich nur grüne Ökospießer und im Wendfelder Garten sind alles Sozialfälle und in den Wagenburgen, das sind nur die Aussteiger. Also das ist durchaus so, dass in allen Vierteln von allen etwas da ist und dass es also, dass man da aufpasst, dass man nicht da noch irgendwie was noch stärker in die Geschichte rein zementiert, als es vielleicht vorher schon da war.
Wie kann man da sorgfältig und vorsichtig das machen? Wie seid ihr da vorgegangen?
Also das Wichtigste ist, mit den Leuten reden, und dann merkt man einfach, die Individuen, die da in dieser scheinbar gleichförmigen Masse vielleicht auch drinstecken. Also da redet man mit Wagenburglern und stellt fest, die haben sehr bürgerliche Berufe. Die haben sich halt nur dafür entschieden, nicht in meinem Haus und nicht in einer Wohnung zu wohnen. Und dann gibt's im französischen Viertel vielleicht Leute, die jetzt nicht ganz so viel Geld haben und die halt auch sich mal für den Discounter entscheiden und nicht nur für den Bioladen entgegen dem Klischee, und im Wendfelder Garten wohnen nicht nur Leute, die irgendwie dorthin ziehen mussten, weil sie sonst keine Wohnung auf dem freien Markt gefunden haben, sondern Leute, die da also durchaus auch bewusst hingezogen sind, beziehungsweise den Leuten gefällt es halt auch dort, und die definieren sich jetzt nicht über die Tatsache, dass sie in einem geförderten Haus wohnen. Also das Wichtigste ist, mit den Leuten reden.
Dieses Integrative des Museumsprojektes jetzt und auch das Identitätsstiftende, woran habt ihr das noch festmachen können? Oder was waren das nochmal für Momente, wo dann quasi auch nicht mehr das Trennende, sondern das Einigende eher hervorkam zwischen den Vierteln?
Also es gab so zwei Veranstaltungen am mobilen Wohnzimmer, wo ich das sehr stark so empfunden habe. Oder sogar drei, wenn ich wieder drüber nachdenke, wird es mal mehr. Ich kann mal jetzt von einem erzählen. Das war dann tatsächlich, dass wir mit dem mobilen Wohnzimmer auf der Wendeplatte im Wendfelder Garten standen, direkt gegenüber von dem Übergangswohnen für ehemals Obdachlose. Und wir haben dann dort eine Theateraufführung gemacht abends mit dem Playback-Theater, das ist eine Art Improvisationstheater. Und es lief dann so, dass dann da Leute, also eine ganz normale Anwohnerinnen oder generell so eben Bürgerinnen und Bürger, dann sich dann auf den Stuhl setzen und einfach Alltagsgeschichten erzählen. Und dann wird dann diese Geschichte auf die Bühne so in improvisierter Form vorgespielt. Und da kamen dann tatsächlich Menschen aus allen drei Quartieren. Ich dachte im Vorfeld, das wird ja vielleicht voll der Flop oder so, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber da kamen dann doch eben aus allen Vierteln Leute. Es waren jetzt, glaube ich, so 30 bis 40, also auch nicht in der Menge jetzt so der Publikumserfolg, aber ich fand, von der Stimmung her war das ganz einzigartig, weil dann, die Leute lachten an den gleichen Stellen. Das fand ich dann ganz schön, dass dann quasi Doktor sowieso mit seinem Akademikertitel neben jemanden sitzt, der ehemals obdachlos ist, neben jemanden eben aus der Wagenburg, und alle können das eigentlich so teilen und finden die gleichen Stellen witzig. So. Und auch hinterher habe ich ganz viel immer gerade über diese Veranstaltung so gehört, dass dann eben auch jemand aus dem Wendfelder Garten sagt, ja, dank dieser Veranstaltung weiß ich jetzt, wie die überhaupt heißen, die im Nachbarhaus wohnen. Ja, das ist der Horst, und seitdem grüßen wir uns immer. Oder so. Und dass mir auch jemand sagte aus dem französischen Viertel, ja, der wohnt jetzt seit 5 Jahren da, aber er war noch nie da oben auf der Wendeplatte. So, dass er zum ersten Mal da überhaupt war, zum Beispiel. Und das sind so Dinge, die mich dann schon so erfreut haben. Ein anderes Beispiel war, dass wir nochmal zum Abschluss des mobilen Wohnzimmers halt so ein Picknick gemacht haben, auch ein offenes Picknick. Und da kamen dann eben auch Leute wirklich aus allen drei Quartieren. Und was ich glaube ich aber auch dadurch so erkläre, weil wir dann auch wirklich, was sie vorhin meinte, meine ich, so vermitteln konnten, dass wir es auch ernst meinten und eine Aufrichtigkeit hatten. Und wir auch hinterher ausgehört haben von Leuten aus dem Werkstatthaus, ja, wir laden schon so oft eigentlich mal ein, machen irgendwelche Veranstaltungen, aber dass jetzt genau die da kommen, das ist uns noch nie gelungen. Also dass die da sind, das könnt ihr euch hoch anrechnen. Und auch nochmal jetzt nach der Ausstellungseröffnung meinte auch nochmal jemand zu mir aus dem französischen Viertel, ja, dass sich da jetzt echt was so tut. Ich meine, ich wohne da jetzt nicht, darum kann ich es nicht so richtig beurteilen, aber man hört halt diese Stimmen, dass die halt sagen, ja, da tut sich jetzt was und da ist echt was so bewegt worden. Und man muss ja auch sagen, dass wir da auch Glück hatten, dass wir auch Kooperationspartner hatten, die das sehr gut transportiert hatten. Ich muss jetzt mal die Gelegenheit nutzen, da auch nochmal Chin und Angelika zu grüßen und dann nochmal zu danken vom Vokabular des Miteinanders, die da ja auch ähnliche Intentionen ja eigentlich hatten und mit denen wir auch viele Veranstaltungen gemeinsam gemacht haben. Und ich glaube schon, dass wir da so mit so gemeinsamer Kraft etwas anstoßen konnten.
Fällt dir auch noch was ein?
Das ist eigentlich gerade umfangreich abgedeckt worden, dem kann ich nichts hinzufügen.
Ihr habt jetzt Geschichten gesammelt und auch Objekte. Woran habt ihr dann, und ihr kriegt so viele Geschichten und so viele Objekte und habt nur eine begrenzte Fläche und Zeit und so weiter. Woran habt ihr dann erkannt oder dann festgemacht, auch was so einen historischen, was so einen symbolischen Wert hat oder was dann unbedingt rein muss in die Ausstellungen, was fliegt dann eher raus?
Das ist in der Tat ein nicht so einfacher Prozess. Das geschieht eigentlich durch eine Wechselwirkung von was haben wir überhaupt, was ist überhaupt der Pool an potenziellen Ausstellungsgegenständen in Relation zu was wissen wir über das Thema, das wir darstellen wollen. Und dann guckt man einfach, dass man eine Bandbreite hat, dass man die Geschichte, die man erzählen möchte, möglichst vollständig abdeckt. Unter Umständen muss man dann auch mal ein bisschen suchen und rumfragen, hey, uns fehlt noch ein Objekt zu XY, gibt es da nicht noch was? Also da muss man dann abwägen dann oder man guckt, okay, man hat ein Objekt zu Thema X eigentlich bekommen und stellt dann fest, zum Thema Y fehlt uns was. Wäre es nicht vielleicht möglich, das Objekt vielleicht auch für Thema Y zu nehmen, wenn man es unter dem und dem anderen Gesichtspunkt befragt?
Ja, aus meiner Sicht vieles ist ja wie so eine Art Puzzlespiel. Ja, man kann das, glaube ich, so ganz gut vergleichen in diesem Bild. Man hat halt Puzzleteile und nachher muss man halt gucken, wie das zusammenpasst. Und man hat natürlich dann, wenn man das jetzt aus einer Kuratorensicht sieht, ja auch bestimmte Anliegen, was man gerne vermitteln will an Themen. Und da muss man halt gucken, wie das so zusammenpasst. Und es kommt dann auch so vor, dass dann auch das dann dieses Zusammensetzen eine Art Lernprozess ist für einen selber und dass dann auch aus den Interviews zum Beispiel manche Sätze einem dann so hängen bleiben und die dann wiederum auf ein Objekt so verweisen oder wo auch so eine inhaltliche Verkettung stattfindet, die man vorher auch nicht irgendwie auf dem Reißbrett so geplant hat. Ein Beispiel wäre jetzt dann fürs französische Viertel tatsächlich das Thema Bürgerengagement und Baugruppe eigentlich, wo ich auch dachte, das sind eigentlich zwei verschiedene Themen, aber dann kam das eben in den Interviews so raus. Es gab auch speziell ein Interview, wo auch jemand eben sagte, ja, dass eben dadurch, dass sich diese Baugruppen über Jahre ja fast jede Woche getroffen haben und irgendwie Protokolle geschrieben haben und über die Form der Türklinken und dieses und jenes sich unterhalten und ausgetauscht und debattiert haben, dass damit ja auch eine kommunikative Kompetenz zum einen einhergeht, auch sich irgendwie durchzusetzen und auch irgendwie auszutauschen, also dieses Kommunikative ganz stark ist, aber eben auch, dass es ja, man merkt man mehr, das ist ja auch mein Baby und dieses Viertel ist dann mehr und mehr mein Baby und dass dann auch so eine Verantwortung für das Viertel mit so erwächst daraus. Und dass man dann eben auch, wenn das Haus fertig gebaut ist, ja nicht plötzlich aufhört, sondern diese Verantwortung geht dann ja ebenso weiter. Und man kennt sich ja auch, man hat diese kommunikativen Erfahrungen ja schon. Und dass das vielleicht auch ein Grund mit sein mag, warum es da jetzt im französischen Viertel so viele Initiativen und so vieles Engagement gibt. Und das war mir zum Beispiel so auch gar nicht klar. Und da war ich dankbar, eben, weil ich dann von den Leuten selber ja etwas so erfahren habe und kann das dann quasi, diese Bausteine, diese Puzzleteile nochmal wieder anders so zusammensetzen.
Wie habt ihr es geschafft, das einigermaßen gleichmäßig dann in der Ausstellung zu verteilen? Weil vom französischen Viertel gibt es, glaube ich, sehr viel mehr Material dann wahrscheinlich und dass dann trotzdem da kein Gefälle in der Ausstellung zu sehen ist.
Na gut, man kann es auch von hinten anfangen. Man sagt, man hat drei Themen und möchte dem in etwa gleich viel Platz zuteilen. Dann zeichnet man sich einen Plan und sagt hier so, zack, zack, das sind meine Trennlinien. Im Idealfall wird es dann hinterher so verteilt sein. Und dann guckt man einfach mal, was hat man. Und unter Umständen ist es so, dass ein Objekt sehr viel Aussagekraft hat und dann braucht man unter Umständen gar nicht so viele Objekte. Beim anderen Fall hat man vielleicht eher mehr Objekte, aber das sind vielleicht eher von Aussagekraft ja nicht so singulär und dann stellt man eben mehr zusammen und so schiebt man das hin und her, bis man in etwa dann doch diese Gewichtung auch hat. Und das war uns auch wichtig, dass wir jetzt nicht eins rausgreifen und sagen so, tada, das ist das Starviertel und den Rest gibt's halt auch, sondern die sollten schon irgendwie auch gleichmäßig dann drin vorkommen.
Was ist denn ein besonders aussagekräftiges Objekt, was ihr in der Ausstellung habt? Ein persönliches Highlight vielleicht auch?
Also was einem ins Auge fällt, ist die Kuh aus Wellblech, die überlebensgroße schwarz-weiß bemalte Wellblech-Kuh, die im französischen Viertel oder eigentlich noch, als es noch gar nicht französisches Viertel hieß, auf einem der alten Militärgebäuden stand, die geschnitten wurde aus dem Blech eben einer Militärhalle und dadurch auch eine unglaubliche Symbolkraft hat, dadurch, dass es eben dieses ehemals militärisch genutzte Material dann zu diesem zivilen, künstlerischen Objekt wurde.
Wie habt ihr das bekommen?
Das haben wir bekommen über denjenigen, der es gemacht hat. Das ist Philipp Feldkeller, der Sohn von Andreas Feldkeller, der auch als Stadtplaner für die Planung des französischen Viertels verantwortlich war. Und Philipp Feldkeller hat zusammen mit seiner WG, Musiker-WG, dort eben auf diesem Gelände auch gewohnt. Und wir hatten Fotografien und auch altes Filmmaterial, auf dem eben eine große Kuh drauf war. Und wir dachten uns, Mensch, das wäre aber toll, wenn wir diese Kuh hatten. Und irgendwann stellte sich heraus, okay, wir kennen Leute, die wissen noch, wo die Kuh ist. Und zweitens, also wir kriegen die dann eben auch tatsächlich. Also das ist schon einfach, man kommt rein und sieht dieses Ding, es ist ein Eyecatcher, sieht per se einfach toll aus und es hat sehr viel Symbolkraft, das ist einfach ganz tolle Kombination auch für einen Museumsmenschen.
Warum ist es eine Kuh geworden?
Weil diese WG hatte nicht nur Herrn Feldkeller, sondern auch einen anderen Mitbewohner, Dieter Thomas Kuhn. Und die WG hieß auch Kuh, also geschrieben wie der Buchstabe Kuh, und deshalb passte es wohl ganz gut, dass man eben aufs Dach wiederum eine andere Ausprägung dieses Lautes Kuh setzt, nämlich eben das Tier Kuh.
Also auch sehr viel Humor dann noch dabei.
Ja.
Guido, hast du ein Highlight?
Ja, also ich habe so zwei Highlights. Das sind jetzt nicht die von der Objektgröße vielleicht so die allergrößten Objekte, aber es ist häufig so, dass ich die kleinen Dinge ja auch mal schätze. Und also ein Highlight für mich ist im Bereich Wendfelder Garden ist so eine Linol-Schnittdruckvorlage mit so einer Rolle und so Farbe. Da war so ein Logo drauf von einem Kind mit einer Säge und einem Fußball in der Hand. Und das war die Druckvorlage, mit denen dann die Flyer, würde man heute sagen, diese Handzettel von der Bürgerinitiative gedruckt worden sind, die den Abenteuerspielplatz im Wendfelder Garten einrichten wollten. Das Ganze war in den 70er Jahren. Und was ich daran ganz toll finde, ist eben, dass es so gegen das Stereotyp ist, ja, was man heute ja auch medial und so weiter vermittelt bekommt, wo man sagt, okay, im sozialen Wohnungsbau, das sind die Menschen tendenziell irgendwie so zurückgezogen und vielleicht auch ein bisschen lethargisch und sie kümmern sich eigentlich gar nicht um das Miteinander. Ja, aber das, wenn man da genauer hinschaut, das überhaupt nicht der Fall ist. Und dass da eben wirklich Leute, nachdem da neue Hochhäuser gebaut worden sind in den 70er Jahren, sagten, ja, wir haben ja viel zu wenig Freiraum Raum für Kinder. Ja, und warten jetzt aber nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, bis da irgendwas passiert, sondern wir nehmen das selbst in die Hand und fordern eben diesen Spielplatz da ein. Und der auch vom Konzept ja ganz toll ist. Wir haben ja auch Bildmaterial in der Ausstellung, wo dann auch Kinder irgendwie mit so einem richtigen Auto rumfahren dürfen und ihre Hütten und ihre Geräte selber gebaut haben. Also heute wird man das wieder ganz mit ganz tollen Anglizismen, das weiß ich, irgendwie als irgendwie Urban Production oder keine Ahnung, ja, also ganz toll innovativ kleiden und die haben das einfach so damals so gemacht. Und das finde ich total toll, eben, dass man irgendwie auch da eben diesen Vorurteilen oder diesen Stereotypen, Zuschreibungen eben bricht, dass man sagt, ja, bürgerschaftliches Engagement gab es eben jetzt nicht nur im französischen Viertel, sondern gab es eben auch im sozialen Wohnungsbau. Und darum ist dieses Objekt für mich eigentlich ein sehr, sehr wichtiges. Und das zweite, auch etwas ironische Objekt, wo wir jetzt aber dann leider nur das Faksimile haben im Bereich Wagenburgen, ist so der Zwerg. Der stand lange Zeit vor einem Wagen. Ja, das ist so ein Gartenzwerg, der dann, der eigentlich, wenn man ihn so fabrikneu bekommt, eine Lampe hält mit dem rechten Arm und in der anderen Hand so Blumen, aber die Wagenbürger haben eben Blumen und Lampe entfernt, sodass dieser Zwerg dann die Faust reckt zum sozialistischen Gruß. Und das finde ich so in dieser Doppeldeutigkeit oder Mehrdeutigkeit ja sogar sehr, sehr schön, weil es bringt, glaube ich, ganz gut diesen politischen Anspruch auf den Punkt, eben verbunden dann trotzdem mit einer gewissen Kleinbürgerlichkeit, die ja auch dann da ist, weil es hat ja auch ein bisschen was von so einer Gartenbausiedlung, ja, wo dann irgendwie man doch dann anfängt, da baue ich jetzt meinen Salat an und da gehst du mir bitte nicht durch und eine Wagenbürgerin sagt, oh ja, für eine Wagenburg sind wir eigentlich ziemlich spießig, ja, und das ist halt auch in diesem Zwerg mit drin und eben auf einer Metaebene nochmal, aber auch diese Fähigkeit zur Selbstironie. Und das darum finde ich das irgendwie auch ein ganz tolles Objekt.
Ein Gartenzwerg als Highlight in der Ausstellung.
Ja, persönliches Highlight.
Ja, ihr habt gesagt, ihr habt sehr viel gelernt, einfach auch über euch, aber auch über die Viertel, über die Bewohner. Was ist denn da nochmal an überraschendem Wissen so zutage gekommen, was ihr jetzt erfahren habt, wovon ihr vielleicht nicht geträumt hättet oder was einfach ja neu war für euch auch?
Ich würde sagen, der Hintergrund der Anlage der Backofensiedlung, magst du das sagen, Guido, du hast es auch entdeckt?
Ja, also ich glaube generell das ganze Thema Backofen und Wendfelder Garten ist etwas, was eigentlich historisch gar nicht aufgearbeitet wurde bisher oder nur sehr wenig. Es gibt eine Publikation, die ist echt toll, von der Johanna Petersmann über den Wendfelder Garten, aber diese Publikation beschäftigt sich halt mit allen möglichen geschichtlichen Epochen, aber die Zeit nach 1945, Backofensiedlung und so, das findet nur in zwei Absätzen statt. Und ich glaube, das ist aber genau etwas, wo man noch echt graben kann und wo auch viele EKWler, Historiker und so weiter da, glaube ich, noch echt einige Schätze finden können in den Archiven. Und zwar ist es ja so, dass eben da Leute nach 45 oder nach 1952 ja eigentlich, dann wurde es ja erst errichtet, eben hingebracht worden sind, die eben, wie ich schon eingangs sagte, in der altehrwürdigen Universitätsstadt nicht so willkommen waren. Und da wäre es nochmal spannend zu gucken, wer das eigentlich genau war in den Archiven und aus welchen Gründen eigentlich. Weil es waren, was wir so erfahren haben, waren eben oftmals kinderreiche, ja, so Familien kann man nicht sagen, weil die Väter meistens fehlten, also Frauen, alleinerziehende Frauen mit vielen Kindern, die ihre Mieten nicht zahlen konnten. Ja, es ist ja heute auch immer noch ein Thema, Alleinerziehende soziale Stellung und so weiter. Und ich glaube, dass das ein Thema wäre, was man noch echt aufarbeiten könnte. Es sind auch Sinti und Roma wohnten dort, was wir so gehört haben. Also das finde ich ist ein ganz spannendes Fass, was wir da aufgemacht haben, ja, wo ich denke, da kann man noch viel machen und wo wir auch eben auch selber gar nichts wussten. Also es war wirklich so, weil wir da auch keine Literatur hatten, wussten wir nichts und das war nochmal ganz spannend auch so für uns danach nachzuvollziehen und so mitzubekommen.
Die Backofensiedlung, also die jetzt natürlich auch nur noch in den Archiven erforschbar ist.
Ja, die letzten Teile dieser Siedlung sind 2011 abgerissen worden. Das ist jetzt da eben am Wendehammer Wendfeller Garten, wo jetzt das Übergangswohnheim ist. Das waren die letzten Gebäude. Und die Siedlung wurde 1952 errichtet und wurde dann aber Anfang der 70er Jahre abgerissen. Und es war eben in der Tat so, gibt es auch Unterlagen in den Archiven seitens der Stadt, dass es auch so gewollt als Erziehungsmaßnahme gesehen wurde von eben so, wie hieß es damals, ich zitiere jetzt, den schlechtesten Elementen unserer Stadt, ja, die dann da hingebracht worden sind. Ja, und das wurde auch zwar schon kritisch gesehen, aber es war jetzt nicht so ein Skandal, wie es heute wäre. Ja, das war, glaube ich, eben für viele ein ziemlich normaler Vorgang. Und für die Stadt, ja, hat es ja auch irgendwie auch mal sofort verteidigt. Und es wurde auch nie so richtig laute Kritik eigentlich so geäußert. Das fing erst dann wirklich nach 68, kann man sagen, an, als noch mal so ein geistiger Schnitt, sage ich mal, auch oder Bruch auch kam mit den alten Ansichten. Und man auch dachte, ja, so können doch Leute gar nicht leben, gar nicht hausen. Und das muss doch irgendwie geändert werden.
Also noch Raum für weitere Museums- oder auch wissenschaftliche Projekte, die da jetzt anfolgen könnten. Wie war eigentlich jetzt die Resonanz auf die Ausstellung? Läuft jetzt ja schon seit 3 Monaten fast, ist schon offen. Besucherzahlen, Reaktionen der die Leute, die mitgemacht haben, wenn die das erste Mal dann in der Ausstellung sehen, sind die ja sicher auch überrascht.
Die Resonanz, so wie wir es mitkriegen, ist eigentlich überwiegend positiv bis sehr positiv. Ich habe jetzt, wir haben keine Besucherzahlen dabei, aber es ist für unsere Verhältnisse eine sehr gut besuchte Ausstellung. Wenn man das Gästebuch durchschaut, da sind auch überwiegend positive Reaktionen drin. Auch von den Kooperationspartnern hören wir eigentlich hauptsächlich Positives. Dass ich jetzt nicht immer nur positiv sage, füge ich jetzt auch mal dass es durchaus eben auch Kritikpunkte gab. Das betraf hauptsächlich, dass Menschen sagten, aber diesen und jenen Aspekt, den habt ihr ausgelassen. Warum habt ihr nicht das auch noch gesagt? Das ist doch auch noch ganz wichtig. Da muss man dann sagen, gut, also wir haben leider nur eine begrenzte Fläche und wir müssen einfach entscheiden, nehmen wir das eine, nehmen wir das andere. Und so kommt es eben, dass eben manche sagen oder enttäuscht sind, dass ein gewisser Aspekt dann doch nicht abgedeckt ist. Aber was uns oder was auch mich besonders freut, ist, wenn wirklich die Anwohner uns Rückmeldungen geben und sagen, das ist ja toll, was ihr da gemacht habt, weil man hat hier ja doch einen durchaus größeren Kreis an, sagen wir mal, adäquat mit Wissen ausgestatteten Kritikern, als man sonst hat. Wenn man über irgendein Spezialthema, historisch oder sonst wie, was eine Ausstellung macht, dann hat man einen gewissen Kreis von Leuten. Mal sind es ein Dutzend, mal sind ein paar hundert, die sich wirklich gut damit auskennen. Jetzt reden wir hier über Wohnen in einem Stadtviertel und schwuppdiwupp schon hat man ein paar tausend Leute, die dazu aus eigener Anschauung wirklich was sagen können. Und wenn man da dann überwiegend positive Rückmeldungen kriegt, dann ist es doch ein sehr, sehr gutes Gefühl. Man kann sich eigentlich sicher sein, dass man es doch gut gemacht hat.
Ihr habt ja auch ein großes Rahmenprogramm noch drumherum gebaut. Was gab es da alles und gibt es noch?
Also das nächste, was jetzt ansteht, das ist schon diese Woche. Da kommt das Playback-Theater zu uns. Das wurde eben schon mal angesprochen. Das war die Veranstaltung im Wendfeller Garten Wendehammer, bei der die ganzen Leute, die unterschiedlichen Leute kamen, nebeneinander sitzen und an denselben Stellen lachten. Von dem her sehr zu empfehlen, also da jetzt auch diese Woche Donnerstag wieder zu uns herzukommen. Wir hatten schon eine Führung durch den Wendfeller Garten. Was auch sehr schön war, weil das ja sonst nicht unbedingt so auf der Liste der Führungen ist, die man so angeboten bekommt für Touristen oder Einheimische. Es gibt immer wieder Führungen natürlich durch die Ausstellung. Wir werden auch noch mal genauer reden über die Geschichte der Wagenburgen, da mit Zeitzeugen wirklich reden, wie das alles so gekommen ist und wie es jetzt heute ist. Und selbes gilt auch für die Geschichte des französischen Viertels. Da zwei entscheidende Zeitzeugen, Andreas Feldkeller, Stadtplaner, und Gabriele Steffen, damals Bürgermeisterin in der Stadt, und die das dann eben begleitet haben.
Rückblickend, was würdet ihr anders machen, wenn ihr das jetzt nochmal vor der Brust hättet?
Ich glaube, das kann man so gar nicht sagen. Ich würde vielleicht sagen, ich würde weniger machen, weil es eben doch sehr ambitioniert war. Aber auch da kann man vielleicht sagen, man weiß es ja vorher nicht. Also ich glaube, ein schönes Bild ist, wenn man sagt, man bringt 10 Steine ins Rollen und 5 rollen davon vielleicht auch ins Ziel. Ja, aber man weiß es im Vorfeld ja nicht unbedingt, welche 5 das sind. Darum muss man trotzdem 10 Steine ins Rollen bringen überhaupt, weil man kann sonst das Risiko haben, dass nachher gar kein Stein ins Ziel rollt, was man ja auch nicht haben möchte. Und das heißt, wenn man es adaptieren wollte auf ein anderes Quartier oder ein anderes Thema, also auch da würde ich jetzt zwar so plump sagen, ja, ich würde das nicht so breit anlegen, ich würde dann weniger machen, aber ich glaube, wenn ich dann wieder vor der konkreten Aufgabe stünde, dann sehe ich mich da schon sitzen und denke, ja, das könnte man noch machen und das, und dann wird es dann wahrscheinlich doch so sein, dass man doch wieder relativ viel macht, wenn man hinterher wieder sagt, ich habe viel zu viel gemacht, aber ja, also ich glaube, wie ich schon sagte, es war eine intensive Arbeit, macht ja aber auch Spaß, und ich glaube, dieses viele Nebeneinander von so verschiedenen Steinen, um jetzt in diesem Bild zu bleiben, die man so ins Rollen gebracht hat, ist auch etwas Tolles, weil man so merkt, ja, okay, ja, man bringt da wirklich was ins Rollen. Das ist nämlich das Positive, oder woraus auch ich da meine Motivation schöpfe.
Sehe ich eigentlich auch so. Also hinterher ist man immer klüger. Natürlich hätte ich jetzt gerne eine Telefonleitung 2 Jahre in die Vergangenheit. Dann rufe ich mich selber an und sage ganz genau, okay, pass mal auf, folgende 10 Punkte, da brauchst du die Arbeitszeit nicht drauf verwenden, weil das wird letzten Endes gar nicht mittendrin sein. Also mach lieber was anderes mit der Zeit. Aber ja, wie es eben schon hieß, man weiß es ja vorher nicht. Und eigentlich muss auch sagen, von den ganzen Ideen, die es gab, auch die Ideen, die dann letzten Endes verworfen sind aus verschiedensten Gründen, da war eigentlich nichts dabei, wo ich rückblickend sagen würde, also das war vollkommen daneben. Es hatte alles seine Berechtigung, und aus verschiedenen Gründen hat es das halt nicht bis in die Ausstellung geschafft, aber es hat einen trotzdem ein Stück begleitet und auch ein Stück getragen, und sei es nur indirekt, dass man einfach Hintergrundwissen gewonnen hat zu der ganzen Sache.
Ja, nochmal vielleicht dazu, also was mir jetzt ganz spontan einfällt, ist das Thema Telefonzelle. Das haben wir noch gar nicht jetzt, glaube ich, in der Sendung auch gehabt, wo wir dann ja auch mit so einer Telefonzelle in den Vierteln unterwegs waren, und da hatten wir wahnsinnige technische Schwierigkeiten mit. Da kamen dann Mäuse, die haben die Kabel durchgeknabbert und so weiter. Also man konnte irgendwelche Nachbarschaftsgeschichten und Anekdoten drauf sprechen, auch was sich anhören. Und das war mal so ein bisschen so ein Sorgenkind, weil es irgendwie technisch auch mal schwierig war, und dann auch im Winter mit den Temperaturen und dies und jenes. Und wo ich dann vielleicht sagen könnte, auf der einen Seite, ja, das würde ich jetzt irgendwie vielleicht drauf verzichten. Aber andererseits ist jetzt die Telefonzelle in der Ausstellung ein vielbesuchtes Element, eigentlich auch ein Highlight. Also man hört dauernd, wie dann die Tür aufgeht und die Kinder gehen da rein und hören sich es an und drücken auf die Knöpfe. Und ich war jetzt kürzlich auch nochmal bei so einer Tagung auch mit anderen Kollegen aus anderen Städten, andere Museen, die ähnliche Projekte machen. Und die wurden alle ganz hellhörig, ja, die Telefonzelle, ach, können wir die von euch leihen, und das ist ja toll, und können wir uns da austauschen über die Technik, und also auch dann eine Art Pionierarbeit so gemacht, und auch das ist jetzt etwas, wo ich sagen würde, ja, das wäre jetzt wichtig, dass wir das so gemacht haben, können da Wissen weitergeben, und es ist auch ein Highlight für die Ausstellung.
Wie sieht denn jetzt euer normaler Museumsalltag wieder aus? Ist euch dann nicht total langweilig? Oder ist es gut zum Runterkommen?
Ja, beides ist. Ja, man muss gestehen, also direkt nach der Ausstellungseröffnung ist man in einem gewissen Loch, wo man denkt, was mache ich jetzt mit meiner Arbeitszeit, wenn ich nicht die ganze Zeit rumspringen muss, Objekte einräumen, Objektschilder schreiben, noch letzte Dinge klären. Aber natürlich gibt es auch noch sowas wie eine laufende Arbeit, wo einfach Sachen vielleicht auch liegen geblieben sind, dann macht man das jetzt mal. Und mit etwas Abstand entspannt sich dann der Adrenalin gepumpte Körper doch wieder, und man freut sich, dass es nicht alles ganz so dicht ist.
Ja, es hört ja auch nie wirklich auf. Also ich dachte eher so, jetzt auch im Sommer, jetzt Urlaub, und jetzt kann ich mal ein bisschen vielleicht nicht ganz mit Vollgas mal wieder so langsam anfangen, aber trotzdem, es kommen wieder Anfragen ein für Führungen, und dann jetzt auch ich war auf so einer Tagung, dafür was vorbereiten, und dann noch, also kommen wieder Anfragen von anderen Museen, und wie habt ihr das so gemacht, und also ja, es kommt immer jeden Tag wieder was Neues, und es hört auch so gar nicht auf, und das ist ja auch irgendwie so das Schöne. Das ist so wie Daniela gerade meinte, ist natürlich schon so. Ich bin jetzt schon froh, dass es jetzt nicht ganz so intensiv mehr ist. Aber das Schöne ist eben auch, dass jetzt auch nicht so ein absolutes Loch da ist eigentlich. Das geht immer noch auf einem etwas niedrigeren Level weiter, und das ist eigentlich auch ganz schön.
Aber das nächste Großprojekt ist noch nicht in Sicht. oder?
Ja, ich glaube, da muss man schon auch mit ein bisschen Luft holen und ein bisschen Kräfte sammeln. Ich glaube, es gibt da schon jetzt gewisse Ideen, jetzt auch mal, die da so in der Pipeline sind, aber das wäre jetzt so erst im nächsten Jahr wieder. Also ich denke, so in diesem Jahr werde ich da jetzt keine wirklich Großprojekte mehr so angehen. Aber das nächste kommt und das macht auch mal Lust. Wenn man schon sowas gemacht hat, dann will man ja wieder das vielleicht nochmal wieder haben. Macht auch ein bisschen süchtig.
Vielen Dank, dass ihr da wart, Guido und Daniela.
Ja, danke, dass wir da sein durften.
Sehr gerne.
Am Rand wird's interessant. Anders wohnen im Tübinger Süden, französisches Viertel, Wenfelder Garten, Wagenburgen. Die Sonderausstellung im Tübinger Stadtmuseum ist noch bis zum 28. Oktober zu sehen. Seit diesem Jahr kostet es auch keinen Eintritt mehr im Stadtmuseum. Also da kann man auch mehrfach hingehen und sich immer wieder was angucken und anschauen.